auf einmal überkam es mich und dann habe ich so geweint und gedacht, was mache ich hier eigentlich? So, es ist irgendwie 15 Uhr, normal bei Einlass der Shows. Mhm. Oh, also es war echt schwierig und also auch wirklich eine Lebenskrise dadurch, denn ich habe ja dann auch ein Jahr später dann ja mehr oder weniger auch mit der Lindenstraße Schluss gemacht.
Rebecca Simoneit-Barum ist in ein tiefes Loch gefallen, nachdem es mit dem Zirkus der Familie nicht mehr weiterging. Sie ist im Zirkus Simoneit-Barum groß geworden. Sie wollte ihn in die Zukunft führen, aber 2008 war Schluss. Wie hat sie da wieder rausgefunden und welche Rolle hat die Lindenstraße dabei gespielt, in der sie fast 30 Jahre lang Iffi Zenker verkörperte? Darüber haben wir gesprochen, aber auch über ihre Kinder, über ihren Enkel Henry, gerade mal 8 Monate alt, und ach ja, ihr Zwergpudel Cosmo war auch Thema, denn der war dabei im Promi-Talk-Studio. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Rebecca Simoneit-Barum.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Rebecca, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich.
Und toll, dass du Cosmo mitgebracht hast, müssen wir gleich erklären, weil er vielleicht auch mal das eine oder andere Geräusch macht. Cosmo ist ein 2,5-jähriger Pudel.
Zwergpudel.
Ein genau. Zwergpudel. Ja. Und wahnsinnig freundlich und sympathisch. Ja. Und erkundet hier jetzt gerade das Studio.
Genau, wenn es nicht irgendwo blitzt und pfeift gleich. Aber normal müsste er zurückkommen. Und
der kommt bestimmt gleich. Ihm gefällt der Teppichboden. Mit dem hat er gerade schon geschmust. Das werden wir sicher auch mal hören. Also schön, dass du Cosmo mitgebracht hast. Und ich hätte gewettet, dass du ein Tier und dann auch einen Hund mitbringst. Du bist absoluter Tiermensch.
Ja.
Und hast immer Hunde um dich und brauchst du es auch?
Ja, absolut. Also ich sag mal so der Emotional Support Dog. Ne? Mhm. Also Cosmo ist wirklich eigentlich immer mit mir zusammen, überall hin unterwegs, auch in meinem Bürojob oder früher im Studio. Auch seine Vorgänger waren oft mit und haben dann in der Garderobe geschlafen beispielsweise, wenn ich beim Drehen war. Und ich habe auch noch eine Hündin, die ist jetzt aber immer mehr bei meiner Mutter im Haus, wenn ich nicht da bin. Die ist aus dem Tierheim und die ist eine Mischung aus Mops und Schäferhund.
Oh, interessant.
Ja, so sieht's auch aus. Eine und, ganz tolle, ganz süße.
Und charakterlich dann?
Einfach nur sehr wachsam, unglaublich sportlich, dafür, dass sie ein bisschen pummelig ist. Das ist wie bei der Mutter, so ähnlich. Und dann aber wiederum sehr... sehr kuschelig und auch mal so verpennt vom Mops her. Schön. Und jetzt so ein bisschen die Beinchen und als ob sie noch eine viel zu große Jacke anhat vom Opa. Also wirklich süß.
Ja. Also toll. Und diese Tierliebe, die kommt natürlich aus deiner, weil du bist Zirkuskind, du bist mit Tieren groß geworden und ich nehme mal an, dass man das aufsaugt und dass das dann einfach zum Leben dazugehört.
Also ich denke, es hat damit zu tun, wenn man sich Kinderbilder von mir anschaut, dann sieht man mich eigentlich kaum ohne ein Viech im Arm. Ne? Mhm. Also irgendwas, ob Tiger, Baby, Ziege, Hund, Katze, dann von anderen Leuten meistens. Denn mein Vater hat Haustiere abgelehnt. Der wollte nicht, dass wir Haustiere haben. Also die Tiere am Zirkus, das war in Ordnung, aber nicht noch Tiere im Haus. Und ich habe lange gebettelt, bis ich meinen ersten Hund bekam. Da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. Da bekam ich dann endlich einen Hund. Und ich glaube, später habe ich das einfach ausgenutzt, dass wenn man erwachsen ist, man machen kann, was man will.
Ja.
Das ist so toll. Mhm. Und dann kann man sich auch eben immer wieder einen Hund anschaffen. Und es geht keinen was an, solange man selber die Verantwortung übernehmen kann und sich eben auch immer kümmert. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein In-Urlaub-Flieger oder sowas. Ja. Ich fahre, wie Gott es wollte, in einem Auto mit den Hunden irgendwo hin.
Wie Gott es wollte. Nee, aber schön, die Hunde passen in dein Leben. Und ich glaube, deine ersten Zirkusnummern hast du mit Ziegen gemacht.
Ja,
ist das richtig?
Genau. Ich finde Ziegen immer noch toll. Die reden immer noch mit mir. Das hat sich rumgesprochen.
Ja, Ziegen sind süß und frech und neugierig.
Ja, und fressen alles und so.
Aha. Wie ist es dann, Ziegen dazu zu bringen, das zu tun, was die, ich nenne dich jetzt mal Dompteurin in dem Fall, wie alt warst du da? 4, 5?
Ja, also damit hat es angefangen.
Ja,
Futter.
Ja. Bestechung.
Also ja, ist ja alles. Also eine Ziege läuft ja grundsätzlich mit, wenn du was Leckeres in der Hand hast. Mhm. Mehr war es ja nicht. Und die sind dann mit mir ja auch einfach nur über so Gestelle gelaufen oder auf ein Karussell mit mir gesessen und sowas. Es war ja jetzt nichts Abartiges, was die armen Tiere da machen mussten. Also die liefen einfach mit dem Futter. Und Ziegen sind aber auch wahnsinnig clever.
Ja.
Also ich hatte ja diese Herde Ziegen geschenkt bekommen als Kind von Christel Sembach-Krone. Das war damals die Direktorin des Zirkus Krone aus München. Und bei Ziegen ist das auch so ähnlich wie bei Kaninchen. Wenn man nicht aufpasst, vermehren die sich sehr schnell. Also hatte der Zirkus Krone irgendwann zu viele Ziegen und die haben dann so die Herden dann abgegeben. Und dann bekam ich eine kleine Herde. Chefin war Schnucki, weiß ich noch sehr gut. Und die beispielsweise wussten immer am Abreisetag des Zirkus, also von einem Ort in den anderen, wussten die genau, dass die verladen werden mit den Kamelen. Und die wussten auch immer genau, um wie viel Uhr. Nicht, weil die eine Uhr hatten, aber die wussten an der Musik der Shows, wussten die Ziegen, wann die sich wo einzufinden hatten, dass jetzt die Kamele kommen, verladen werden und die als Letzte dann reingehen in den Wagen und dann im Stroh liegen und es wird zugemacht am nächsten Ort.
Das ist ja cool.
Unglaublich. Also Tiere sind so clever und das ist einfach das, was mein Vater mir beigebracht hat, bis ins hohe Alter, wie sehr man auf die individuellen Persönlichkeiten der Tiere eingehen kann, was es da Spannendes zu entdecken gibt und dass das eben wirklich auch für jedes Tier gilt.
Ja. Und, ja. Ich weiß auch, dass deinem Vater das wirklich wichtig war, die Tiere in ihrer, kann man das dann sagen, in ihrer Individualität und Einzigartigkeit dann auch zu erkennen und dann so und anzuleiten und zu respektieren. Ja. Du hast mal gesagt, dass in der Rangfolge dein Vater zuerst auf die Tiere geschaut hat, dann auf deine Mutter, also seine Frau, und dann auf die Kinder.
Bestimmt, vielleicht kam noch der Zirkus dazwischen.
Ich weiß es nicht. Ja, klar, hat dich das irgendwann mal beschäftigt, in dem Sinne, dass du immer das Gefühl hattest, um die Liebe und Aufmerksamkeit des Vaters, des berühmten Gerd Barum, kämpfen zu müssen?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir waren immer dabei, um seine Aufmerksamkeit und sein Wohlwollen zu kämpfen. Ich habe das auch wirklich erst sehr spät in Anführungsstrichen abgelegt, da war ich schon in meinen 30ern, weil es mich so gestresst hat. Und da habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt erzähle ich auch nichts mehr, jetzt mache ich, was ich will und wenn er es in der Zeitung liest, ist gut, aber es ist mir jetzt egal, was er dazu sagt, so nach dem Motto. Also ich musste mich einfach innerlich so abgrenzen, weil es ist ja dann doch nicht gut genug. Also er hat uns sehr geliebt, auf jeden Fall. Er hat mich sehr geliebt und wir waren sehr innig miteinander, aber dieser ständige Kampf, irgendwie gut genug zu sein, das war schon anstrengend. Und ich musste das irgendwann so, let it go. Aha. Ich brauche es nicht mehr. Und man will es ja doch. Wie gesagt, das Karma hat dann zugeschlagen. Mein armer Vater hatte ja einen Schlaganfall in 2020 und meine Mutter und ich haben ihn dann noch ein Jahr gepflegt. Und ich sage immer so, das war für uns, bei aller Tragik dieses Schicksals, war es für uns irgendwie nochmal ein Geschenk, dieses sehr intensive Jahr mit ihm zu erleben. Und ich konnte ihn mit Liebe überschwemmen. Und er konnte nicht weglaufen.
Der arme Mann.
Genau. Also ich glaube schon, dass er trotzdem Spaß mit uns hatte.
Ja.
Aber ich habe das sehr genossen, da mit ihm zu sitzen abends und seine Hand zu halten und mich an seinen Arm zu kuscheln und alte Filme zu gucken und so weiter, weil diese Zeit hatte er nicht. Und meine Tochter beispielsweise, es geht ja in der nächsten Generation weiter, wir hatten eine sehr kleine Beerdigung, war ja auch noch Corona-Zeit, es war also wirklich nur engste Familie da. Und meine Tochter hat danach zu mir gesagt, weißt du, es war eigentlich schön, mit dem Opi nochmal so alleine zu sein und ihn für uns zu haben, dass eben nicht noch Fans da waren und Wegbegleiter und hunderte Leute. Er war nur für uns da. Denn diese Momente waren einfach wenig in unserem gemeinsamen Leben.
Ich nehme an, dass du da für dich als Mama dann was mitgenommen hast. Du bist ja junge Mutter geworden, mit 20, 21. Hast du dir gleich vorgenommen, dass deine Kinder nicht so kämpfen müssen um Liebe und Aufmerksamkeit? Und hast dann manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben, oder?
Ja, absolut. Also meine Tochter würde jetzt sagen, die kann das immer sehr gut, die will ja auch Psychologie studieren, analysieren. Sie sagte mir, ich hätte das dann überkompensiert bei meinen Kindern, dass die dann machen durften, was sie wollten und durften sein, wie sie wollen und alles war wunderbar. Und mir das dann vorgeworfen wird von wegen, du warst nicht streng genug mit uns. Du hättest uns zwingen müssen, den Klavierunterricht durchzuziehen beispielsweise oder zwingen müssen, das und das zu machen. Und ich sage immer, ja, nee.
Ist aber interessant, ne? Wie man es macht.
Ist verkehrt. irgendwie ist immer verkehrt. Ich war einmal einfach sehr jung und deswegen einfach auch noch sehr nah dran. Und auf der anderen Seite wollte ich eben nicht, dass meine Kinder vor irgendetwas Angst haben müssen oder diesen Druck haben in irgendeiner Weise. Das wollte ich halt nicht, weder in der Schule noch sonst wo. Und die sind ja tolle, tolle Menschen geworden, die voll im Berufsleben stehen, alles gut. Nur wie gesagt, ne, da heißt es dann, ich hätte strenger sein müssen.
Du hast denen mal so eine tolle Liebeserklärung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es zusammenbringe. Du hast gemeint, es ist toll, wenn die coolsten Menschen, die man kennt, selbst gemacht sind. Ja. Oder wenn man die selbst gemacht hat.
Ja, richtig.
Da spricht natürlich große Liebe.
Ja, absolut. Nein, die sind beide super toll. Und ich habe ja jetzt auch noch ein Enkelkind.
Ne? Ja, seit
der kleine
April.
Henry.
Der kleine Henry.
Und der ist ja eine Sensation. Ne? Also der ist auch, also der Hammer. Der ist total toll. Und ich hatte Glück, dass ich jetzt seit Sommer wirklich mehr Zeit hatte, also ihn regelmäßig gesehen habe, fast jede Woche. Und das merkt man dann einfach, dass er sich jetzt auch freut, wenn er mich sieht. Ja. Und das schmeichelt mir wahnsinnig. Ich finde das toll, dass er dann richtig so ausflippt und mit den Händen wedelt und lacht.
Der hat natürlich wahnsinnig Glück. Der hat eine Oma, die ist jetzt 47. Das ist ja ein Traum.
Naja, also, aber weiß man nicht. Ne? Also ich würde sagen, man darf nicht, also das Ding ist ja, ich bin ja so ein Oxymoron, ne? Ich bin ja einmal so ein totaler, also Familienmensch, mhm, und wie gesagt, würde auch alles für die tun und bin wirklich gern mit denen zusammen. Auf der anderen Seite aber manisch unabhängig und ja auch immer unterwegs und habe meinen Job in einer anderen Stadt und bin jetzt auch nicht ständig da.
Ja.
Also das muss man ja dann immer schon schaukeln mit aber mir und wertschätzen, wenn ich da bin.
Aber man merkt schon, wenn man dir auch ein bisschen folgt auf deinen Social-Media-Kanälen, da ist ja ganz viel. Also Henry ist, glaube ich, da schon gesegnet mit einer sehr liebenden, ja, und eben sehr jungen Oma. Ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil. Also deine Kinder haben dann auch jung wieder, naja, oder dein Sohn jetzt, den Henry bekommen.
Wobei, so jung ist der ja auch, er ist 26, ne?
Das ich finde das jetzt jung.
Nicht mehr jugendlich, aber trotzdem nach heutigen Maßstäben, mhm, ist er Jungvater geworden. Ja.
Du hast mal gesagt im Rückblick, dass dich die Verantwortung für die Kinder manchmal auch sehr gestresst hat, weil du eben noch so jung warst und dass du da zum Teil halt auch unheimlich Angst um sie, ja, hattest. Ja. Ich meine, das haben wir alle, aber ältere Eltern können das dann vielleicht ein bisschen besser so einpacken. Mhm. Du wahrscheinlich damals nicht. Hast du Sorge, dass es deinem Sohn jetzt auch so geht mit Henry, dass der da erstmal ein bisschen...
Nein, ich glaube, die sind alt genug. Ich glaube, die können das ab. Also die ein super Paar und wie ich das beurteilen kann, absolut großartige Eltern, beide unglaublich invested, ne, so in diese Elternschaft und also auch die Luisa, die Mutter ist, kümmert sich ja wirklich 24/7 um das Kind. Joshua geht arbeiten und aber selbst wenn er da ist, ist er total drin. Mhm. Das ist einfach eine andere Generation. Na, als ich junge Mutter war, habe ich ja schon das meiste alleine, ja, gemacht, beziehungsweise dann mit Hilfe wieder anderer Frauen, meiner Schwiegermutter, meiner Mutter, wenn man in der Nähe war. Da waren die Männer nicht so in Interaktion, haben immer gesagt, ne, wenn es älter ist, so, mhm, ne, also nicht, wenn es so klein ist. Mhm. Und mein Sohn, der macht alles mit dem. Das finde ich schon klasse. Nein, die sind alt genug, die machen das gut. Ich hatte einfach als junges Mädchen das Gefühl, dass mir so ein bisschen die Leichtigkeit verloren ging für ein paar Jahre, weil ich eben so unglaublich... auf der einen Seite so unglaublich glücklich war und auf der anderen Seite so wahnsinnige Angst hatte, dieses Glück könnte irgendwie zerstört, mhm, werden durch irgendwelche Umstände.
Man wird halt sehr verletzlich, war, ne?
Ja,
durch,
ja,
die Kinder.
Ja, ja,
ja. Das ist tatsächlich, na,
so. Und deswegen sage ich so, es hatte auf jeden Fall sein Gutes, aber deswegen bin ich ja jetzt auch noch so jung geblieben. Also bin dann so später gealtert, glaube ich. Ich habe das dann alles so ein bisschen nachgeholt, als die älter waren. Aber ich sage auch, es war die schönste Zeit meines Lebens, wirklich. Kinder, also von klein auf so ein bisschen in die Schule kamen.
Ja.
Das war wirklich eine ganz tolle Zeit, ja, bevor diese neuen Sorgen beginnen mit Schule und Belastung. Also Schule ist schrecklich.
Ich weiß, wovon du redest. Wirklich, wirklich. Großes Thema. Mhm. Du warst damals ja bei der Lindenstraße, mhm, und hast das vereinbaren können, drehen und eben die Kinder, hast gesagt, auch mit ein bisschen Unterstützung.
Ja.
Wir sprechen natürlich über die Lindenstraßenzeit, aber wir waren jetzt ja erstmal beim Zirkuskind, mhm, dass du natürlich immer bleiben wirst. Und ich glaube, wenn man sagt, Heimat ist für dich, Räder unterm Wagen haben,
ja,
und immer losfahren können.
Ja, das ist das Schönste, auf jeden Fall. Also das ist, ja, zieht sich durch mein Leben, dass Menschen natürlich fragen, die einen auch noch nicht kennen und dann sagen, wo kommst du her?
Ja.
Das finde ich immer ganz schwierig, sag ich mal so von überall. Mhm. Denn dieses, wo kommst du her? Ich bin in Ulm geboren, aber meine
zufällig,
Eltern,
ne,
waren ja zufällig dort,
ja,
und ich kam 3 Wochen zu früh. Dann ist natürlich Einbeck in Südniedersachsen immer ein Ort, der mir auch Heimat sein wird. Da hatte der Zirkus das Winterquartier. Da war ich im Aufwachsen jeden Winter,
mhm,
und dann später auch mit meiner Familie ab 2008, dann ein paar Jahre durchgängig. Meine Kinder haben dort die Schule zu Ende gemacht und so weiter. Also der Ort wird für mich immer ein heimatliches Gefühl hergeben.
Mhm. Köln, nehme ich
Köln,
mal an.
Köln, definitiv. Ne? Also
Drehort
mehr als mein halbes Leben dort, ja, verbracht. Also Köln kenne ich wie meine Westentasche, zumindest linksrheinisch. Das wird auch immer ein, mhm, Zuhause sein. Also ich sag mal, das sind so bestimmt die Städte. Dann der Breisgau, wo mein Mann zu Hause ist, wo wir natürlich auch viel Zeit verbracht haben, wo jetzt wieder Familienbasis ist. Aber im Grunde bin ich an keinen Ort gebunden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so das Ausgeprägteste. Also Räder unterm Hintern zu haben, ist mir schon am wichtigsten. Mhm. Und mein Zuhause war ein Zirkuszelt hinter einem roten Zaun.
Mhm.
Und das wird so bleiben. Ne?
Jetzt moderierst du dann in Kürze den Weihnachtszirkus in Heilbronn.
Ja.
Bist also endlich wieder im Zirkus. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du da dann in diese Manege läufst? Bist du da erstmal total professionell und fokussiert oder kommt da schon so ein ganzer Kosmos noch hinten dran, weil dich das an so viele Stationen vielleicht auch erinnert in deinem Leben?
Ja, also es ist einfach toll. Ich bin dankbar. Ich mache das jetzt das dritte Jahr schon hintereinander und habe mich heute gefreut, habe heute die Wohnwagen hingebracht, die ich dann nächste Woche einziehe für mehrere Wochen. Es ist ein Gefühl von zu Hause. Mhm. Also die Macher sind ja gute Freunde von mir und ich fühle mich da wohl und es ist Wahnsinn. Also dieser Heilbronner Weihnachtszirkus, da ist ja auch das Zelt fast ja auch weit über 2000 Leute und das ist immer voll. Und ich glaube, wir spielen 48 Shows in den 3 Wochen, jeden Tag 2, manchmal 3. Immer voll. Und ich frage mich immer, wo kommen diese ganzen Leute her? Das ist der Wahnsinn. Und das Publikum ist so toll. Also die Atmosphäre da ist unvergleichbar. Wir haben eine große Liveband, mit der ich ja auch singe. Mhm. Wir haben Tänzerinnen da, die tanzen, während ich singe. Also wir müssen ja auch die Choreos üben und all das. Diese internationale Gemeinschaft. Also gerade über Weihnachten in dieser internationalen Gemeinschaft zu sein, in der Show zu wohnen, das entspricht ja total meiner Art zu leben. Und deswegen, ich liebe das, ich genieße das. Während des Jahres mache ich ja durchaus auch Bürojob inzwischen im Eventmanagement. Und das ist ja für mich so der totale Ausgleich. Also im Grunde kannst du dir vorstellen, ich bin wie so an so Batterien angeschlossen, so Showbatterien und werde wieder voll aufgeladen für das Jahr und auch ja als Performerin einfach auch herausgefordert in dem Moment. Ja.
Also alle, die es gesehen haben, jetzt in den vergangenen beiden Jahren, waren total begeistert und haben gesagt, also die Vielseitigkeit, der Humor, die Selbstironie, also da kannst du ganz viel reinpacken, glaube ich.
Ja, mache ich.
Können sich die Leute wieder,
Nein, ich freue mich schrecklich darüber. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe die meisten Weihnachten meines Lebens wirklich im Zirkus verbracht.
Ja.
Also egal, was sonst noch für Karriere war, Weihnachten waren wir eigentlich immer in irgendwelchen Shows. Und das hat zu meiner Kindheit begonnen mit den Weihnachtszirkussen, die es gab in Holland. Die haben nämlich angefangen, Cass Circus nennt sich das. Und da war ich schon mit meinem Vater als Kind und dann später mit der Familie. Und ich bin das schon so gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie so ganz normal in einem Haus sitzen könnte zu Weihnachten. Wäre eigentlich auch schön. Also manchmal denke ich mir auch, du könntest einfach auch da sitzen mit Kakao und diesen Aschenbrödelfilm da gucken, ewig oft. Aber naja, noch nicht.
Und mit Cosmo auf dem Schoß, wo ist der eigentlich? Unser,
genau.
Unser Studiohund, der ist uns jetzt...
gerade nicht auffindbar.
Ist im Nebenraum.
Bestimmt. Ah nee, da liegt er.
Tatsächlich?
Ja, im Dunkeln gerade.
Ach, wie schön. Ja, also dem geht's gut.
Dem geht's gut. Ja. Liegt da wie so ein Säckchen.
Ja. ich hoffe, ich kriege das Datum jetzt richtig zusammen. Der 26. Oktober 2008 ist ein Datum, das für deine Familie ein hartes war, ein wirklich hartes. Das war die letzte Vorstellung eures Zirkus.
Ja.
Und dein Vater war da sehr emotional und da sind, glaube ich, auch Tränen geflossen. Und du warst dabei und hast gelächelt.
Mhm.
Obwohl ich weiß, dass es für dich eigentlich die Hölle war. Die Wochen zuvor waren schrecklich, weil du nicht wolltest, dass dieser Zirkus aufhört. Dein Lebenstraum war eigentlich, ihn weiterzuführen, in die nächste Generation tragen. Kannst du uns nochmal mitnehmen, da in die Manege an diesem 26. Oktober?
Ah, ungern. Also ja, ich musste da, mein Vater stand da und ihm kamen die Tränen und ich dachte nur, naja, war klar, dass ihn das dann übermannt, aber er wollte es ja so.
Mhm.
Und deswegen stand einfach überhaupt nicht zur Frage, dass ich dann da auch einbreche. Das wäre ja unkontrollierbar gewesen, emotional. Und deswegen war ich dann die Starke und habe da gestanden und habe die ganze Zeit gelächelt. Und so war es im Grunde die ganze Zeit. So dann ab dem Zeitpunkt, es war ein paar Wochen vorher, als wir es auch wieder loslassen mussten, weil der Kampf keinen Sinn hatte, weil wir gemerkt haben, nein, also mein Bruder, mein Mann und ich, es ist seine Entscheidung, er hat das so beschlossen, er wird den Laden zumachen, es wird keine Übergabe an die nächste Generation geben, wird er jetzt noch später. Das hat alles keinen Sinn, denn die Konsequenz wäre ja gewesen, ich überwerfe mich komplett mit ihm und mit der Familie und wir machen ein Riesendrama draus, da hatte ich auch keine Lust zu, denn dafür bin ich eigentlich zu schicksalsergeben. Ich denke mir immer so ein bisschen, alles passiert ja aus einem Grund und wenn das jetzt alles nicht gefruchtet hat und es soll so sein, dann warten andere Dinge auf mich. Mhm. Dann ist es nun mal so. Also ich kann, mit Abschieden bin ich ganz gut. Ich lasse dann irgendwann einfach los. So.
Mhm.
Aber das war natürlich grausam, dieser Tag und dieser Abend. Und dann die nächsten Tage, dann wurde alles abgeholt von einem französischen Zirkus und mein Vater das hin verkauft hat. Aber wie gesagt, ich bin dann immer die Starke in der Familie. Mhm. Ich ne, organisiere und nein und durch. Und die Tiere sind nach Einbeck gekommen zu uns ins Winterquartier, was wir noch hatten, weil ich ja dann nur darauf bestanden habe, dass die Tiere bei mir bleiben, weil ich nicht wollte, dass die irgendwohin verkauft werden. Und das waren ja hauptsächlich Haustierrassen, also Lamas, Kamele noch, die ganzen Pferde und so. Und dann musste ich mich ja darum kümmern und schauen, wie es damit weitergeht. Und ich hatte dann so einen Moment, das war dann, glaube ich, im Sommer 2009, weil wir hatten dieses Winterquartier nie im Sommer gesehen. Wir waren ja immer nur im Winter da. Und deswegen war dann diese blühende Landschaft im Jahr 2009 erstmal was total Tolles. Also alles in Grün und die Tiere waren hinten auf den Feldern und es war alles friedlich und schön. Und ich stand dann in Gummistiefeln irgendwo hinten auf einer Wiese und habe so Litzen gezogen, um nochmal Weide abzustecken. Und auf einmal überkam es mich und dann habe ich so geweint und dann stand ich dann, habe so geheult und gedacht, was mache ich hier eigentlich? So, es ist irgendwie 15 Uhr, normal wäre Einlass der Shows und wir wären irgendwo und jetzt sitze ich hier in diesem Dorf und stecke hier Rasen ab. Also es war echt schwierig und also auch wirklich eine Lebenskrise dadurch, definitiv.
Ja.
Denn ich habe ja dann auch ein Jahr später, meine ich, dann ja mehr oder weniger auch mit der Lindenstraße Schluss gemacht dann für 3 Jahre, weil ich gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ich konnte nicht dann einfach die Lindenstraße weitermachen, als wäre nichts gewesen, aber halt nicht den Zirkus haben als Ausgleich, sondern dann nur da zu Hause sitzen und diesen Hof irgendwie versuchen zu bewirtschaften und diese Tiere irgendwie zu füttern. Und es war einfach alles zu viel. Also ich brauchte dann so einen totalen Bruch. Und habe ja dann 3 Jahre nur Theater gespielt, Musik gemacht, finanziell eine Vollkatastrophe natürlich, kann man sich vorstellen. Aber wir haben es geschafft, überlebt und ich war dann sehr erfrischt und einfach wieder voller Energie und mich selbst gefunden, bla bla bla, ne, was man so sagt. Und dann kam die Lindenstraße und hat gesagt, hier im Grunde würden wir Iffi wieder einbauen.
Zum Glück ist Iffi nie gestorben, ja, ne, in der Serie. Sie war wo? Australien?
Ja. Australien. Also konnte man, und das hat super gepasst, weil dann bin ich ja auch ins Dschungelcamp gegangen nach Australien. Und dann haben wir das so ein bisschen abgesprochen, weil wir gesagt haben, das ist doch voll cool. Iffi kommt aus Australien zurück und Rebecca im Grunde auch. Ja. Und dann fangen wir wieder an zu drehen und dann kamen die ersten Folgen. Mhm. Also, und das hat gepasst. Und dann war ich wirklich dankbar und voller Elan und sehr glücklich die letzten Jahre. Wann war das denn? Ja, waren ja dann noch gute 5 Jahre, die ich dann spielen durfte bis zur letzten Folge. Und es hat Riesenspaß gemacht.
Jetzt hast du vorher gesagt, in Heilbronn im Weihnachtszirkus, da 48 Vorstellungen, immer 2000 Leute voll.
Ja.
Wenn du das nimmst und die Entscheidung deines Vaters 2008 zu sagen, der Zirkus lohnt sich nicht mehr, trägt sich nicht mehr, es gibt zu viele Probleme, würdest du im Nachhinein sagen, es war eine Fehlentscheidung? Oder musst du sagen, vielleicht hat er doch das richtige Näschen gehabt damals?
Nein, das war definitiv eine Fehlentscheidung. Also da habe ich keinen Zweifel. Ja, das wäre alles möglich gewesen. Nur er war nicht in der Lage, diese Veränderungen einfach auch anzunehmen. Und die Veränderungen sind ja immens, auch in der Zirkuslandschaft. Und die rauben Energie und alles kostet viel mehr Geld. Also ich sag mal, der Tourneezirkus wie früher, das ist klar, der existiert nicht mehr ganz so mit irgendwie 60, 70 Städten in 9 Monaten und so weiter. Das packt keiner mehr. Man hat gar nicht mehr so viel Personal, das zu stemmen. Man kann nicht so viel Fahrzeuge haben. Das ist alles viel zu teuer, ne? Mit Versicherungen und Diesel und all diese Geschichten. Also die Veränderungen sind immens in den letzten 15 Jahren seitdem oder 16, 17 Jahren. 18 Jahre sind schon, ne? Oh Gott, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall lange her. Aber man hätte das geschafft, haben ja andere auch. Mhm. Ne? Er wollte das nicht und ich verstehe die Gründe, die ich erfahren konnte, kann ich verstehen. Aber es hätte nicht sein müssen.
Ja. Ne?
Und gerade diese Weihnachtsshows sind natürlich wahnsinnig erfolgreich. Aber auch das ist schwierig. Also ich sag mal, du musst heutzutage ja hauptsächlich Kaufmann sein, um sowas zu stemmen. Und die Macher des Heilbronner Weihnachtszirkus, wie auch des Tourneezirkus, Zirkus Charles Knie, das sind die ja, die sind hauptsächlich auch Kaufleute ne? Und Marketing-Experten und so weiter. Und da ist the skill heutzutage. Du musst eben nicht selbst der große Raubtierdomteur sein, sondern du musst gute Leute haben im Büro, die diese ganzen anderen Probleme und Herausforderungen stemmen in der heutigen Zeit. Ne? Aber wie gesagt, it is what it is. Ne?
Ja.
Es ist vorbei, es ist okay. Und ich würde jetzt persönlich keinen Zirkus mehr aufmachen wollen.
Ja.
Ja, weil die Leute, die das gut machen, da ist die Messlatte so hoch. Komm, ne, ich bewundere das dann lieber bei anderen. Ich habe ein schönes Leben. Ich werde auch gern engagiert und arbeite dort. Das ist schon okay.
Ja. Aber schade natürlich im Rückblick, aber jetzt werde ich in dieser Wunde auch nicht weiter bohren.
Nein,
das ist,
okay. Ist
natürlich schon eine schmerzliche,
ja, aber ich
schmerzliche Zeit gewesen
gut.
Für dich. Also das war das Zirkuskind und ja. Da haben wir natürlich das Lindenstraßenkind, das glaube ich mit 11 dann nach Köln ist.
Ja.
Und die Eltern sind eben weiter auf Reisen gegangen mit dem Zirkus. Und da warst du dann, ich glaube, mit einer Tante oder so ein paar Patentante. Mhm. Aber da sitzt man als Elfjährige alleine in dieser großen Stadt und ist plötzlich in dieser Fernsehmaschinerie und ja, was da alles dazugehört, eben drin. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, also ich nehme da immer gern so das Beispiel dieser Brummkreisel für Kinder. Ne?
Ja.
Immer so, und es ist wie, als wenn du den auf einmal so reingreifst und das Ding stoppt.
Mhm.
Und so hat sich's angefühlt. Dieser Stillstand dieses normalen Lebens, morgens in die Schule und dann nach Hause und Hausaufgaben und da ist ja niemand.
Mhm.
Und du musst ja vorstellen, wie gesagt, ich habe ja in der Show gewohnt vorher. Es war ja immer was los. Du warst umgeben von Tieren, Menschen, Musik, Publikum, immer ein anderer Standort. Und das war einfach dieser Stillstand. Das war schwer zu ertragen zu Beginn, denn ich hatte ja nicht so oft Dreharbeiten. Mhm. Das war ja als Kind gar nicht erlaubt.
Darf man ja nicht, ne?
Nee. Genau. Das heißt, sobald ich im Studio war, war alles super. Nur ich hätte am liebsten da gewohnt, so in der Garderobe. Einfach dort geblieben, die ganze Zeit. Dann wäre es okay gewesen, dann wäre es so gewesen, wie ich das Leben kannte.
Mhm.
Deswegen, ich bin ein guter Mitarbeiter, ich mag gern Überstunden und so. Ich bin einfach immer gern an meiner Arbeitsstelle, weil das ist meine Droge, ne, im Grunde. Und dieses normale Leben, das war also schwierig, das kennenzulernen, dass man eben auch Leute anrufen muss, um sich dann zu verabreden und sowas. Das musste ich ja alles erst lernen.
Aktiv rausgehen.
Ja. Aber wie gesagt, es ging. Ich war dann ein Teenager, dann hatte ich meinen Freundeskreis und bin ich irgendwann mitten in die Stadt gezogen, dort, als ich mit der Schule fertig war. Also ja,
aber
der Mensch gewöhnt sich
ja
an alles.
Ja, das stimmt. Aber am Anfang weint man da bestimmt in die Kissen,
ja,
oder?
Ja. Nein, das war ganz übel. Also vor allen Dingen immer, wenn ich wieder weg musste zum Zirkus nach den Ferien.
Mhm.
Also mit dem Zug ja dann immer von Köln dahin gefahren, wo sie gerade waren. Ob es jetzt Bietigheim-Bissingen war oder irgendwo in Norddeutschland, das ist ganz egal. Und dann meine Eltern durften immer nicht am Gleis stehen, mir winken. Ich habe immer gesagt, sobald ich einsteige, geht ihr.
Ja.
Denn das geht natürlich nicht. Und auch so war es ja schon schlimm genug. Und ganz schlimm war es, das musst du dir bildlich vorstellen, der Zug waren ja damals noch so ICs meistens, ne, so schön gemütliche. Der IC fährt raus aus dem Bahnhof und dann sitze ich da im Abteil und sehe noch den Zirkus durchs Fenster. Also es hat wirklich manchmal mir, ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz explodiert in meiner Brust, ne? Und was habe ich geheult, ne? Es war wirklich schlimm. Aber wie gesagt, auch das geht vorbei.
Aber wenn du dann Mutter Beimer wieder gesehen hast, dann war es auch ein bisschen wie heimkommen.
Ja, nee, wenn ich im Studio war, ging es mir immer gut.
Ja.
Ne? Weil das war dann meine Familie, mein Zirkus, mein alles. Da war es immer super. Ich war im Studio nicht einen Tag unglücklich, ne? Also das war.
Aber was ja schon krass war, dann ist dieses Großwerden vor der Kamera.
Mhm.
Ne? Man hat dich gesehen als ganz jung und kess und fröhlich und fidel und dann wirst du immer älter und älter und hast natürlich die, also jetzt nicht, bitte nicht negativ verstehen, älter und älter. Nein, aber diese Irrungen und Wirrungen, die dir das Drehbuch da auch so schön auf den Leib geschrieben hat, das waren ja auch tolle Geschichten, zum Teil auch tragische Geschichten. Aber da so ein Leben vor der Kamera zu führen, das war ja das Faszinierende auch an der Lindenstraße, das ging Klausi ja genauso oder den anderen, die da groß wurden. Gab es da Phasen, wo du gedacht hast, jetzt ist mal gut, ich möchte diese Draufschauen nicht mehr haben, sondern einfach auch mal ganz also, im Privaten groß werden und alt werden?
Naja, der Zug war ja schon abgefahren, also das war ja nicht mehr rückgängig zu machen. Und das war für mich auch alles sehr natürlich. Also ich glaube, wenn du als Kind im Showbusiness geboren wirst, gehst du vielleicht damit auch einfach anders um, als wenn du aus einem ganz privaten Umfeld kommst. Es war nur noch mal eine Zäsur, als das Internet, also Social Media.
Ich ahne Böses.
Größer wurde.
Ja.
Also sagen wir so Anfang 2000er und dann so um die 2010er rum. Das war so die Zeit, wo dann die Fans plötzlich dann kommentiert haben und man so dieses direkte Feedback bekam. Und das war etwas, das waren wir nicht gewöhnt. Man hat Fanpost bekommen normalerweise und dann konnte auch mal jemand in einem Brief was Unhöfliches schreiben. Aber dann diese direkten Kommentare und besonders als Iffi und Klausi geheiratet haben. Ich meine, wir waren beide so ein bisschen pummelig. Wenn ich aber im Nachhinein gucke, war es auch noch völlig okay. Aber die haben wirklich so getan, als wäre das so eine Wahlhochzeit gewesen oder sowas. Also die Leute waren wirklich fies. Und ich weiß, das hat mich damals schon sehr getroffen. Also ich war einfach emotional nicht bereit dafür. Und da gab es ja noch nicht mal die Shitstorms. Das kam ja also nicht zu uns, aber so generell. Das hat sich ja auch erst so aufgebaut über die Jahre. Aber ich weiß, damals, das habe ich schon also sehr persönlich genommen. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und es hat einfach gedauert, das zu akzeptieren, dass das so ist. Und ich hatte ja auch so also länger eine Anfrage für Ich bin ein Star, hol mich heraus, fürs Dschungelcamp. Und ich habe viele Jahre immer gesagt, nein, weil ich emotional gar nicht bereit war für diese ganze Aufmerksamkeit. Ja. Man wusste ja, was das dann noch auf sich zieht. Und dann aber auch 2015, da war ich einfach innerlich nach diesen paar Jahren so gereift und fühlte mich so gut, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt, ist mir im Grunde genommen egal, was dann passiert. Man kriegt es ja auch nicht mit, man sitzt ja wirklich im
Dschungel.
Regenwald da in der Ostküste Australiens. Und nachher habe ich es mir dann auch einfach nicht durchgelesen oder sowas.
Also ist diesen Ausflug in den Dschungel hast du nicht bereut?
Nein, niemals. Ja, ich finde das immer lustig, dass Leute immer so ein bisschen versuchen, mich damit zu schämen oder so eben zu tun, als wäre das so ne, das Schlimmste, was man tun könnte in seiner Karriere. Also fallen mir noch ganz viel schlimmere Sachen ein. Und ich denke, das ist ein Highlight meines Lebens gewesen. Das war so toll. Das war ein so toller Trip insgesamt. Ja, ich war ja mit der ganzen Familie da. Ich meine, du kannst ja die Verträge gestalten, wie du willst. Wenn sie Nein sagen, sagen sie Nein, dann gehst du halt nicht. Aber weil alles so passiert ist, wie ich es wollte, hatte ich ja die ganze Familie dabei. Die hatten eine tolle Zeit in diesem Versace-Hotel, während ich da mit den anderen da im Busch saß. Also ich habe jetzt von Australien nicht so viel gesehen, aber es war klasse. Und ich würde gerne zurück nach Australien, nicht zurück in den Busch, aber ich würde gerne Australien nochmal bereisen mit ein bisschen mehr Zeit. Nur ich fliege nicht so gerne. Und ich glaube, ich habe da die Flüge, das waren ja so Business-Class-Flüge, ne, von RTL bezahlt. Ja, ja, Tavor und Weißwein, glaube ich. Auf jeden Fall war ich irgendwann da und irgendwann wieder zurück. Also das hat funktioniert.
Ich wollte das gar nicht als Schandfleck deiner Karriere irgendwie hier brandmarken, sondern ich fände es halt so schrecklich, das machen zu müssen. Und auch diese Dauerbeobachtung. Aber das ist natürlich was, dem man sich dann halt hingeben muss wahrscheinlich.
So ein System, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht in ein anderes, wie sagt man heute so schön, Format gehen. Ja, alle sagen noch Format. Das hat man früher nicht gesagt, soll ich sagen. Zum Beispiel so Big Brother oder so. Das würde ich jetzt auch nicht machen, weil ich bin wirklich eigentlich total der falsche Mensch für Reality. Weil das ist alles viel zu fake und ich fühle mich dann nicht wohl. Aber da ging es, weil im Busch, du warst halt wirklich draußen.
Ja.
Du warst die ganze Zeit wirklich draußen in freier Natur und konntest dich ablenken, auch wenn alle anderen dir auf den Keks gehen. Dann hörst du den Vögeln zugehört oder bist runter an den Bach und hast die Pflanzen angeguckt. Also es ging irgendwie, sich abzulenken. Aber du könntest mich jetzt nicht in einen Container sperren irgendwo und beobachtet werden. Also auf gar keinen Fall. Für kein Geld der Welt wird nicht passieren. Das war eine einmalige Sache, weil ich so ein riesen Fan halt auch bin von Ich bin ein Star, hol mich heraus und fertig. Aber ansonsten nicht. Oder jetzt gibt es gerade so ein Ding, da fahren Leute in so einem Bus rum, wo die Scheiben abgedunkelt sind und die wissen nicht wohin. Ich weiß gar nicht, wie die Show heißt. Irgendwas mit Ex. Und da habe ich gestern so beim Zappen ganz kurz was gesehen, habe gedacht, das wäre mein Albtraum, so im Dunkel, kriege ich Platzangst ohne Ende.
Also es muss jetzt halt immer noch ein bisschen schlimmer werden, ne? Man muss die Schraube immer noch ein bisschen weiter anziehen.
Also ich schaue gern zu, aber ich werde nicht mehr Teil davon sein.
Ja, und du hast ja gesagt, du bist da gestärkt, also aus dieser ganzen Phase gestärkt, dann auch zurück in die Lindenstraße. Dann waren es tatsächlich noch gut 5 Jahre. Und dann war Schluss. 2020 wurde die letzte Folge ausgestrahlt. Ich weiß nicht, habt ihr 2019 dann wahrscheinlich abgedreht. Dezember, also für dich sind es jetzt dann gut 5 Jahre ohne Lindenstraße. Schon so ein kleines Jubiläum. Vermisst du die gute alte Lindenstraße? Oder sind es, wenn dann die Menschen vielleicht, die man dann
also
vermisst?
An sich nicht. Ich vermisse es durchaus, regelmäßig als Schauspielerin zu arbeiten. Ich denke, so muss man das sehen. Das wäre schon schön, wenn man das wieder öfter machen könnte, einfach weil es Spaß macht und auch zu meinem Leben gehört. Aber wir haben ja deswegen zum 5-jährigen Jubiläum unseren Podcast gestartet, mein Kollege Klaus Winzer und ich, die Linsenstraße.
Genau, Linsenstraße.
Richtig. Und das war nämlich, unser Arbeitstitel war erst 5 Jahre ohne.
Hilf mir
mal
kurz.
Deswegen haben wir das gelauncht.
Der Kollege hat Tante Käthe.
Genau, die Käthe. Käthe. Der war der Ehemann von Carsten Flöter.
So, ein bisschen weiß ich sogar noch von der Lindenstraße. Richtig.
Und dadurch, sage ich mal, haben wir gesagt, komm, also die Fans sind noch da. Wir haben das alles im Grunde nicht wirklich aufgearbeitet, weil unser Ende der Lindenstraße kam ja mit Corona. Und wir waren auf so einer Abschiedstournee durch Talkshows und mitten rein wurde das alles abgesagt, weil dann der Lockdown kam, März 2020. Und unsere Abschiedsfeier fand nicht statt. Das ist alles nicht passiert.
Es gab nie eine Abschiedsfeier.
Nein, wir haben nicht die große Abschiedsfeier gehabt. Alles, was geplant war für 2020, ist ausgefallen und ist nie wiedergekommen. So. Und dann waren wir alle im Lockdown 2-3 Jahre. Außer die Kölner oder die Berliner haben sich ja kaum Leute treffen können. Und ich habe dann zu Klaus gesagt letzten Sommer, ich habe gesagt, ey, die Leute sind noch da, wir haben das alle nicht verarbeitet, also auch die Zuschauer nicht. Wir müssen noch mal drüber sprechen. Mhm. Und deswegen machen wir den Podcast und wir reden immer über eine willkürlich ausgesuchte Folge mit dem Zufallsgenerator zwischen 1 und 1000 so und so.
Ja.
Und dann reden wir im Grunde über diese Folge, aber auch über alles, was damit zu tun hat. Also was war damals privat los, was war hinter den Kulissen und überhaupt, es ist ja immer eine Zeitreise. Und also gesellschaftlich, politisch, alles spielt eine große Rolle und das macht viel Spaß. Aber wie gesagt, es ist nicht dieses, oh, wir vermissen so sehr, wir müssen drüber sprechen. Nein, es ist einfach nochmal das auch mit unseren Zuschauern teilen, weil wie du vorher gesagt hast, die sind mit uns älter geworden. Mhm. Also vor allen Dingen mit mir ja, die 30 Jahre da verbracht hat. Die Zuschauer sind ja alle mindestens so alt wie ich, ne? Wenn sie als Kinder angefangen haben, bei der Oma zu gucken oder mit den Eltern. Und wir teilen diese Geschichten miteinander des Erwachsenwerdens. Und das ist total toll.
Ja, es ist unglaublich. Als ich gesagt habe, dass du heute kommst im bekannten Freundeskreis, sofort kam da, oh, und was, und Iffi, oh. Und die Erinnerungen, die sind so da. Und dieses Großwerden mit der Lindenstraße.
Ja, das ist voll schön. Ja.
Und die hat ja auch die Gesellschaft tatsächlich immer so gespiegelt. Mhm. Deshalb, wenn man eine Folge rausgreift, weiß man natürlich eigentlich sofort, in welcher Phase man dann wieder ist.
Das Land
politisch,
auch war.
Gesellschaftlich, ja, genau. Die ganzen Themen, die da ja immer so schön behandelt wurden. Du hast gerade gesagt, und das möchte ich nochmal aufgreifen, es wäre schön, als Schauspielerin mehr aktiv sein zu können, auch als Fernsehschauspielerin. Ist es so, dass dass immer noch gesagt wird, das ist Iffi, das bleibt Iffi und was anderes kann die nicht machen? Das klang da jetzt nämlich so ein bisschen durch.
Also wahrscheinlich ist das nicht der einzige Grund. Ich bin ja auch ein Typ und ich sag mal, da muss man ja auch besetzungsfähig sein. Also sage ich, es muss ja auch eine Rolle sein, die dann passt. Ich sag mal, eine junge, blonde Frau von 24 mit Idealmaßen kriegt jetzt, wenn sie gut ist, vielleicht öfter mal eine Rolle angeboten. Ne? Also das kann immer verschiedene Gründe haben. Es gibt ja Kollegen, die haben durchaus wieder gearbeitet als Schauspieler nach der Lindenstraße, bei Rote Rosen beispielsweise. Mhm. Oder unsere liebe Kollegin Sibylle Vahory ist bei Dahorm ist Dahorm im Bayerischen und so weiter. Also die sind ja durchaus platziert, nicht alle, aber einige. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so schlimm, auch durch Social Media, weil man sieht, wo sind die Fans und die Fans würden sich ja auch freuen, diese Rollen wieder zu sehen. Das ist nur noch nicht überall angekommen und einfach durch diese Corona-Zeit sind uns ja einfach auch ein paar Jahre verloren gegangen. Man hat sich anders orientiert. Ich arbeite sehr aktiv im Eventmanagement, was mir auch sehr viel Spaß macht und dadurch hat man sich ja auch nicht so platziert. Also es fängt eigentlich gerade erst wieder an. Also ich habe eine Agentur natürlich, aber dass man sich platziert, dass man sich auch wieder fühlt, dass man neue Fotos macht, dass man neue Showreel macht und sich irgendwo anbietet. Aber ich finde es okay, dann sind 5 Jahre vergangen, ich habe mich auch verändert. Das ist ja jetzt auch wieder eine andere Altersgruppe, die ich erfüllen wurde in den Rollen. Da ist man auch nicht so in der direkten Konkurrenz wie früher mit den jungen Frauen. Es ist schon in Ordnung. Also ich glaube, da wird auch wieder was kommen, aber man muss es auch selbst mit ankurbeln.
Das ist die eine Seite, aber die andere ist, glaube ich, schon, dass da sehr, dass es oft schon dieses Ding gibt, so Lindenstraße ist Lindenstraße und drüber raus konnte es eigentlich nichts geben. Ich glaube, dass sogar Schauspielern der Lindenstraße früher geraten wurde, bleib nicht zu lang, sonst bist du da, hast du da zwar diese sozusagen eine gute Rente, aber du kannst nichts anderes mehr machen. Und das scheint tatsächlich noch so auch so ein bisschen
nachzuwirken. Das war schwierig auch für alle. Und ich sage immer das Beispiel, als ich Anfang 20 war, wollte ich eine Schauspielagentur finden, die mich vertritt. Und die haben mir damals schon gesagt, und wie gesagt, ich war eine junge, hübsche Frau, war alles okay. Ja. Da haben die gesagt, ich müsste aufhören bei der Lindenstraße, 1-2 Jahre warten und dann sollte ich sie nochmal ansprechen.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, aber das ist doch krass, warum muss ich jetzt arbeitslos sein für 1-2 Jahre und mich dann wieder melden, dass sie vielleicht mir ihre Aufmerksamkeit schenken? Also das ist schon ein komisches System in Deutschland. Ich bin ja halbe Engländerin, meine Mutter war ja auch Schauspielerin früher in England und da gibt's das gar nicht. Also wenn du da erfolgreich bist in einer der Serien und Lindenstraße ist ja geboren aus dem Vorbild der Coronation Street, der Serie, die immer noch läuft, über 50 Jahre. Wenn du da ein Star bist in einer Serie, dann werden dich auch andere Leute besetzen, weil die nehmen ja deine Fans mit. Mhm. Die sagen, hey, wow, die ist da so ein Hit, die kommt jetzt rüber zu uns und wir machen Riesenwerbung mit der. Beispiel Martine McCutcheon, ich glaube, die war bei EastEnders und ist dann in diesem Tatsächlich Liebe-Film, war sie dann die Assistentin vom Prime Minister beispielsweise. Oh. Ne? Also sie war eine berühmte
Tatsächlich, jetzt weiß ich tatsächlich, von wem du redest.
Genau, und sie war die Seriendarstellerin in England und hat dann später auch immer mal wieder Fernsehfilme gedreht, war als Sängerin aktiv. Also da gab es das nicht so wie in Deutschland, dieses Schubladendenken.
Ja, da sind wir, glaube ich, ziemlich gut im Schubladendenken
Wahrscheinlich.
Und Türen zuschlagen. Aber was könntest du dir denn vorstellen? Was würdest du denn gerne machen?
Ja gut, also ist ja alles vorstellbar. Also ich schlüpfe ja gern, sagen wir mal so, ich war früher nicht gerne Moderatorin, weil ich nicht gerne ich selbst war. Inzwischen mache ich das gerne, weil ich mit mir selbst gut klarkomme. Aber es ist ja das Schöne, Schauspielerin sein zu dürfen, in andere Rollen zu schlüpfen. Und weil du vorhin die Tiere erwähnt hast, ich sage immer, ich sehe mich eigentlich immer, wenn so als Försterin, weißt du, so mit dem Geier, der mit ihr spricht oder sowas. Oder irgendwie irgendwo eine Tierärztin oder sowas. Also jetzt eher als
Fest. Kann man das so sagen?
Selbstverständlich, ja. Und wir Niedersachsen, das Niedersachsen, die ist auch irgendwie so handfest und windgeschützt und bodengeerdet, keine Ahnung, da gibt es so ein lustiges Lied. Da denke ich immer so, ja, die reden über mich. Also jetzt eher als, was machen doch andere Kolleginnen gerne, die werden dann immer Pathologin im Tatort oder sowas. Also das jetzt weniger. Also guck mal, ich kann Traktor fahren. Na, ich kann Hänger ziehen, Pferde reiten, eine Kuh dir besohlen, wenn du willst, ein Kamel gebären. Das kann man doch ausnutzen, diese Fähigkeit. Also denke ich eher was Abenteuer.
Guck mal, bei dem Stichwort hat Cosmo direkt einen kleinen Nieser hier ins Studio.
Ja, er hat gesagt, was? Kühe, Kamele, wo?
Wo sind die? Das ist wirklich süß. So, ich streichel Cosmo mal, weil du gerade deine Mutter erwähnt hast, die auch Schauspielerin war. Ich war sehr fasziniert von der Liebesgeschichte deiner Eltern. Mhm. Könntest du und die vielleicht nochmal erzählen, das war, glaube ich, in Blackpool.
Ja.
Hat dein Vater als Dompteur gearbeitet und deine Mutter als, das weiß ich dann schon nicht mehr.
Meine Mutter war im Theater, also Schauspielerin. Die war ja sehr jung, also sie war auf einer Schauspielschule und das war in England so, das war dann praktisch mit dem Gymnasium zusammen. Mhm. Und wenn man dann die Schule beendet hatte als 16-, 17-Jährige, ist man gleich auf die Tourneen geschickt worden, Theatertourneen, ist ja Theaterland, England. Mhm. Und dann war sie auf den Theatertourneen überall und war dann in Blackpool, da war sie 19. Und mein Vater war gegenüber im Blackpool Tower Circus. Mhm. Blackpool hat ja so einen Tower, so ähnlich wie der Eiffelturm, sogar vom selben Architekten, glaube ich, entworfen. Und dann waren die abends Bowling. Die Zirkusjungs und dann die aus dem Theater. Und da hat mein Vater meine Mutter gesehen. Und dann gab es irgendwie noch mal so einen Ball die Tage. Und da haben die sich kennengelernt und hatten eine Liebschaft über ein paar Monate. Mein Vater vergaß nur zu erwähnen, dass er noch verheiratet ist. Und das war für meine Mutter dann ein großer Schock, denn die hatte keine Ahnung. Und die kam dann zurück nach England. Und dann lag da bereits ein Brief meines Vaters, in dem er Schluss gemacht hat. Und erklärte, dass er wäre halt immer noch verheiratet, die hätten sich zwar auseinandergelebt und so weiter, aber er möchte gerne seinen Zirkus gründen und dem muss er jetzt die Priorität geben und so weiter und sie könnten sich nicht mehr sehen. So, meine Mutter am Boden zerstört, völlig traurig, hatte dann aber ihre Karriere in England, also sie war dann auch im Fernsehen, so wie so Assistentin in den Fernsehshows mit ein bisschen Comedy und immer weiter Theater, Musical, Gesang. Und 7 Jahre später kam wieder ein Brief von meinem Vater. Denn zwischenzeitlich war auch die Ehefrau verstorben, leider Gottes. Und meine Mutter hatte sich nach einer langen Beziehung auch getrennt. Und dann ging irgendwie noch 2 Jahre ins Land und dann kam dieser Brief von meinem Vater. Na, er könnte an sich nur an sie denken und falls es die Möglichkeit gäbe, sich doch nochmal wiederzusehen, sollte sie jetzt verheiratet sein, um Gottes Willen, tut es ihm leid, zerreißt den Brief, ist nie passiert. Aber sollte sie doch noch frei sein, würde sie gerne treffen. Und liebe Kinder, früher musste man sich Briefe schreiben. Da ging das nicht bei Handy. Ja, und dann ist er nach London gekommen und sie haben sich wiedergesehen. Und im Grunde war der alte Funke sofort da. Und dann haben die ihre Zukunft geplant. Also richtig so, dass er wollte meine Mutter eigentlich gleich mitnehmen. Und sie hat gesagt, Moment, ich habe hier noch Engagements, ich habe noch Verträge. Ich muss noch nach Griechenland, nach Kanada, da und dahin. Aber in einem Jahr oder irgendwann komme ich. Aber erstmal nur mit 2 Koffern. Und dann ist sie, glaube ich, 75 mit 2 Koffern nach Deutschland gekommen, auch zum Zirkus, zum ersten Mal, so richtig. und war völlig begeistert von allem und von der Art zu leben. Und ja, und dann kam die Planung, dann Hochzeit, Kinder und so weiter.
Eine Wahnsinns-Liebesgeschichte.
Ja.
Dass es dann auch so gepasst hat, als der Brief kam.
Ja,
dass
ja, absolut,
wirklich, dass
absolut.
Die Türe da ein Stück geöffnet
ich sag ja,
war.
Schicksal.
Ja, wirklich Schicksal.
Mein Vater war eben auch immer sehr schicksalsergeben und glaubte an Fügungen, hatte da immer auch so einen sehr philosophischen, so Seneca-Ansatz mit diesen Geschichten. Also du bist deines Glückes Schmied, aber im Grunde musst du gucken, wie die Zahnräder so in sich greifen und dann die nächste Chance. Also das passte alles.
Hing bei euch nicht der Spruch, Glück ist eine Entscheidung? Oder,
Glück muss man können.
Oder Glück muss
das
man können.
Das ist ein Olles Hanse-Gedicht.
Ja. Ja. Also da hört man das so ein bisschen
Also damit bin ich auch groß geworden. Ja, also.
Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Und dass deine Mutter sich dann aber auch auf dieses Zirkusleben eingelassen hat. Das muss man ja auch mögen.
Ja, also sie wusste es ja auch nicht so von Anfang an, wie würde sie damit umgehen, aber sie hat es wirklich geliebt und deswegen nehme ich die Mama ja auch immer mit nach Heilbronn. Also in Heilbronn bleibt die bei mir die ganzen Weihnachten bis über Silvester im Wohnwagen und die freut sich das ganze Jahr drauf.
Das glaube ich.
Da sind wir endlich wieder im Caravan.
Mhm. Also ihr seid eine Familie mit tollen Liebesgeschichten, muss ich sagen. Durch alle Generationen kann man jetzt sagen.
Doch, wir haben alle Spaß.
Ja, auch abzulesen an dem kleinen Henry, 7 Monate ist er jetzt.
Schon acht.
Ja, April. Ja, rechnen lernen muss ich. Rebecca, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dann nochmal so eine kleine Zeitreise zu machen. Jetzt erlösen wir Cosmo, der jetzt, glaube ich, hier alles erkundet hat. Ja, ganz lieber, wirklich. Schön, dass auch er dabei war. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in Heilbronn beim Weihnachtszirkus. Und für alle weiteren Projekte einfach alles Gute. Wir würden uns freuen, dich wieder mehr zu sehen.
Dankeschön, ich freue mich, es hat großen Spaß gemacht und eben nicht vergessen, die Linsenstraße, überall wo es Podcasts gibt, falls ihr mal reinhören wollt.
Das wollen wir. Vielen Dank dir, alles Gute.
Dankeschön dir auch.
Assenheimers Promi-Talk, jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.